Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Kurzwellensender Die Stimme von Türkiye. Im Studio in Ankara begrüßt Sie Kemal Çelik. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxy 19, unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten die Wiederholung der Sendereihen Unser Briefkasten und Tagebuch Palästina. Nachrichten. Der Kommunikationsdirektor des Staatspräsidiums, Burhanettin Duran, hat in einem Beitrag auf seinem Social-Media-Konto erklärt, dass Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan im Rahmen des 5. Antalya-Diplomatieforums, bei dem TRT als globaler Kommunikationspartner vertreten ist, eine intensive Diplomatie geführt habe. In seiner Bewertung, die Auswirkungen der Erdogan-Diplomatie waren in Antalya, der im Herz der Diplomatie erneut deutlich zu spüren, führte Duran weiter aus. Bei den Treffen mit den Staats- und Regierungschefs wurden zahlreiche Themen behandelt, von den bilateralen Beziehungen über Handel, Infrastruktur und Verteidigungsindustrie bis hin zu Energie und strategischen Kooperationen. Die humanitäre Lage in Gaza, die Angriffe des völkermörderischen Israels, der Waffenstillstandsprozess im Spannungsfeld Iran-USA-Israel sowie regionale und globale Entwicklungen wurden umfassend erörtert. Unser Präsident hat sowohl in seiner Rede als auch in bilateralen Gesprächen starke Botschaften für globalen Frieden, regionale Stabilität und internationale Zusammenarbeit vermittelt. Es wurde erneut deutlich gemacht, dass Diplomatie sowohl vor Ort als auch am Verhandlungstisch stattfindet und echte Lösungen für reale Probleme hervorbringt. Es gibt eine Türkei, die nicht nur spricht, sondern Ergebnisse erzielt und ihre nationale Haltung auf jeder Plattform zeigt. Unser Land wird unter der Führung unseres Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan weiterhin die Stimme des globalen Gewissens, der Schlüssel zum Frieden und eine gestaltende Kraft bleiben. Türkiye hat Israel vorgeworfen, unter dem Deckmantel seiner Bemühungen um nationale Sicherheit in Wirklichkeit nach der Besetzung von Gebieten zu streben. Israel gehe es nicht um seine eigene Sicherheit, sondern um mehr Land, sagte der Außenminister Hakan Fidan am Samstag. Die Regierung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu benutze Sicherheit als Vorwand, um mehr Land zu besetzen. Fidan äußerte sich auf dem Diplomatieforum in der türkischen Mittelmeermetropole Antalya. Israel habe international eine Illusion geschaffen, indem es behauptet, nur an seiner eigenen Sicherheit interessiert zu sein, sagt er weiter. Doch besonders in den vergangenen Jahren sei deutlich geworden, dass es um mehr geht, sagt er. Konkret warf er Israel eine fortschreitende Besatzung und Expansion in der Region vor, wobei er sich auf Palästina, Ost-Jerusalem sowie den Libanon und Syrien bezog. Israel muss begreifen, dass ein friedliches Zusammenleben in der Region nur möglich ist, wenn man anderen Ländern ihre Sicherheit, territoriale Integrität und Freiheit gewährt und nicht Macht gegen sie einsetzt, fügte Fidan hinzu. Die diplomatischen Beziehungen zwischen Türkei und Israel sind seit Jahren auf einem Tiefstand. Sie haben sich seit Beginn des israelischen Vernichtungskriegs im Oktober 2023 im Gazastreifen verschärft. NATO-Mitgliedstaat Türkei ist eine der stärksten Militärmächte in der Region. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan, der hochrangigen Hamas-Funktionärin in seinem Land Aufenthalt gewährt, hat Israel wiederholt des Völkermords im Gazastreifen beschuldigt. Israel weist dies entschieden zurück und ist gegen eine Einbindung Ankaras in den US-Waffenruheplan für den Gazastreifen. Auch übt Türkei zunehmend Einfluss in Israels Nachbarland Syrien aus. Wegen der US-Blockade iranischer Häfen hat der Iran eine erneute Beschränkung der Schifffahrt in der Straße von Hormuz verkündet. Die iranische Armeeführung gab am Samstag bekannt, die Meerenge werde erneut streng kontrolliert, solange die USA nicht die freie Schifffahrt zum Iran ermöglichten. Am Vortag hatte der Iran eine Öffnung der Straße von Hormuz verkündet. Teheran hatte am Freitag nach dem Inkrafttreten einer Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon eine Öffnung der Straße von Hormuz für Handelsschiffe bekannt gegeben. US-Präsident Donald Trump begrüßte den Schritt, kündigte aber zugleich an, die US-Blockade iranischer Häfen bleibe bis zu einem Abkommen mit Teheran über ein endgültiges Ende der Kämpfe bestehen. Daraufhin erwägte der Iran eine erneute Sperrung der wirtschaftlichen und strategischen wichtigen Meerenge. Wenn die USA ihre Blockade iranischer Häfen fortsetzen, werde die Straße von Hormuz nicht offen bleiben, schrieb Parlamentspräsident Mohammed Bakir Ghalibaf am Samstag im Online-Dienst X. Mit Beginn des völkerrechtswidrigen US-israelischen Angriffskriegs gegen den Iran Ende Februar hatten die iranischen Streitkräfte die Straße von Hormuz für die USA, Israel und ihre Verbündeten gesperrt.
Von der Stimme Türkis hören Sie weitere Nachrichten.
Irans Chefunterhändler Mohammed Bakir Ghalibaf erklärte, es habe Fortschritte in den Gesprächen mit den Vereinigten Staaten gegeben, warnte aber gleichzeitig, dass die beiden Seiten weiterhin eine große Kluft trennte. Ghalibaf sagte, beide Delegationen hätten nun ein realistisches, gegenseitiges Verständnis, obwohl in der Atomfrage und der Straße von Hormuz weiterhin erhebliche Meinungsverschiedenheiten bestünden. Ghalibaf betonte, Teheran habe den guten Willen, einen dauerhaften Frieden zu erreichen, hob aber hervor, dass Iran Garantien benötige, dass die Vereinigten Staaten oder Israel keinen weiteren Krieg gegen das Land beginnen würden. Zwei zivile Auftragnehmer, die im Auftrag von UNICEF Wasser lieferten, wurden laut Angaben der UN-Organisation von israelischen Truppen im nördlichen Gazastreifen erschossen. UNICEF erklärte, die Fahrer seien an der Wasserabfüllstation Mansoura, der einzig funktionierenden LKW-Abfüllstation für die Mekorot-Wasserleitung, die Gazastadt versorgt, im Einsatz gewesen, als sich der Vorfall während einer routinemäßigen Lieferung ereignete. Zwei weitere Personen wurden verletzt. UNICEF hat die Arbeiten an der Station vorübergehend eingestellt und eine sofortige Untersuchung gefordert. Mehr als 1000 Wohnungen in Tel Aviv sind nach dem jüngsten Krieg mit Iran unbewohnbar geworden, erklärte der Bürgermeister der Stadt Ron Huldai. Iranische Raketen sowie Trümmer von Abfangsversuchen trafen Gebäude in Tel Aviv, Ramat Gan und Bnei Brak, töteten und verletzten Dutzende Menschen und verursachten erhebliche Schäden an Häusern, Fahrzeugen und der Infrastruktur. Nahezu 30.000 Israelis haben zudem Entschädigungsansprüche wegen direkter Sachschäden eingereicht, darunter Tausende im Zusammenhang mit Gebäuden, Ausrüstung und Fahrzeugen. Hunderte Israelis haben gegen den andauernden Krieg ihrer Regierung gegen den Libanon protestiert. Laut israelischen Medien versammelten sie sich an wichtigen Verkehrsknotenpunkten in Haifa und Umgebung, um ein Ende der Kämpfe zu fordern. Die Demonstrationen finden vor dem Hintergrund wachsender Kritik am Krieg im Inland statt, obwohl laut einer aktuellen Umfrage 77% der Israelis die Fortsetzung der Offensive weiterhin befürworten. Die Proteste fanden zudem statt, während Israel trotz seiner seit Freitag Mitternacht geltenden 10-tägigen Waffenruhe mit der Hisbollah weiterhin gegen die israelischen Abkommen verstößt. Der russische Außenminister Sergei Lavrov erklärte, Moskau sehe die Möglichkeit einer Wiederaufnahme der Friedensgespräche mit der Ukraine in Istanbul positiv, betonte aber, dass Verhandlungen derzeit nicht Russlands oberste Priorität seien. Auf dem Diplomatieforum in Antalya sagte Lavrov, Russland habe nie zu Gesprächen gezwungen und sei bereit, sollte die Ukraine einen Vorschlag unterbreiten. Er verwies zudem auf frühere Verhandlungsrunden in Istanbul in den Jahren 2022 und 2025, die zu Gefangenaustauschen und Entwürfen von Memoranden geführt hätten, in denen die Position beider Seiten dargelegt wurden. In Bulgarien hat eine vorgezogene Parlamentswahl begonnen. Rund 6,5 Millionen Menschen sind am heutigen Sonntag in dem EU- und NATO-Mitgliedstaat aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Es ist bereits die 8. Parlamentswahl seit April 2021. Klarer Favorit ist laut Prognosen eine neue Koalition namens Progressives Bulgarien um Ex-Präsident Rumen Radev. Sie liegt demnach bei etwa 30%. Größter Konkurrent ist das konservative Mitte-Rechts-Bündnis GERB SDS des ehemaligen Regierungschefs Boyko Borisov. In den Umfragen kommt es auf 20%. Die Neuwahl war nach Massenprotesten gegen Korruption und nach dem Rücktritt der prowestlichen Koalitionsregierung um das Bündnis GERB-SDS im Dezember 2025 notwendig geworden. In Sofia ist derzeit eine Interimsregierung in Amt. Die Wahllokale schließen um 20 Uhr. Erste Prognosen werden unmittelbar danach veröffentlicht. Der frühere Kampfjet-Pilot Radev war im Januar 2026 vom Amt des Staatspräsidenten zurückgetreten, um bei der Parlamentswahl kandidieren zu können, ein Jahr vor dem Ende seiner zweiten Amtszeit. Der 62-Jährige will Bulgarien, das ärmste Land der EU, nach eigenen Angaben von seinem oligarchischen Regierungsmodell befreien und hat eine Justizreform angekündigt. Als Staatsoberhaupt galt Radev als russlandfreundlich und setzte sich für einen Dialog mit dem Land ein. Als Vorbild für seine Ukraine-Politik sieht Radev jetzt den Wahlsieger der Parlamentswahl in Ungarn, Peter Maghiar. In einem Fernsehinterview sagte Radev, Bulgarien werde sich, falls er Regierungschef werden sollte, nicht finanziell an Militärhilfen für die Ukraine beteiligen. Entscheidungen darüber werde er aber auch nicht blockieren. Von der Stimme von Türkei hörten Sie die Nachrichten.
Unser Briefkasten. Liebe Hörerfamilie der Stimme Türkis in nah und fern, mit einem herzlichen Merhaba und Hallo heiße ich Sie alle willkommen zur Briefkastensendung der deutschen Redaktion. Am Mikrofon begrüßt Sie Ufuk Geçim. Liebe Freunde, ich hoffe, Ihnen allen geht es gut und auch der Empfang ist störungsfrei. Wie ist das Wetter in Ankara? Der schöne Frühling macht sich bemerkbar. Es wird wärmer und angenehmer, allerdings regnet es mal, dann schneit es mal und dann aber scheint die Sonne. Toll! Heute ist es 21 Grad Celsius warm tagsüber und 9 Grad in der Nacht. Die Tageshöchsttemperaturen liegen in der Woche zwischen 21 und 11 Grad Celsius. Nachts liegen die Temperaturen zwischen 9 und minus 1 Grad Celsius. Hoffentlich haben Sie schönes Frühlingswetter mit viel Sonnenschein und angenehmen Temperaturen. Liebe Hörerfamilie der deutschen Redaktion, unseren Briefkasten öffnen wir heute in Heinerscheid in Luxemburg mit unserem lieben Freund Arnold Heiles. Wir trinken unseren Tee oder Kaffee mit ihm und ich bringe türkische Mehlplätzchen mit. Unser lieber Freund hat uns wieder nach für uns langen Pause einen Brief geschickt, über den ich mich sehr gefreut habe. Unser lieber Freund Arnold Heiles in Heinerscheid empfing mit einem AOR AR7030 mit GRAN GS3SEML2 Antenne unsere Mittagssendung am 11. März mit Simpo 35222 und mit einem Kernwut R5000 mit ebenfalls GRAN GS2ML2 Antenne unsere Abendsendung am 12. März mit Simpo 45333. Unser lieber Freund Arnold Heiles schreibt uns: Liebe Dr. Ufuk Geçim, mit meinen heutigen Zeilen erhalten Sie zwei Empfangsberichte vom 11. bzw. 12. März 2026. Bitte bestätigen Sie mir diese mit einer QSL-Karte. Als passionierter Rennradfahrer habe ich die frühlingshaften Witterung in letzter Zeit eifrig genutzt und schon einige Ausfahrten absolviert und rund 800 Kilometer zurückgelegt. In Luxemburg ist der Radsport zusammen mit Fußball Nationalsport. Bei Eurosport konnte ich früher schon mal Berichte über die Türkei-Rundfahrt anschauen. Auch habe ich im Internet nach türkischen Radrennprofis gesucht und auch einige Namen gefunden. Diese sagen mir nichts, obwohl ich mich relativ gut im Profi-Radsport auskenne. Nun meine Frage: Welchen Stellenwert hat der Radsport in der Türkei? Zum Schluss möchte ich mich bei euch noch für das Vorlesen meines letzten Hörerbriefes bedanken. Ich füge meinen Brief auch wieder einige Briefmarken aus Luxemburg bei. Herzliche Grüße und vielen Dank für die Sendungen aus Ankara. PS: Herzliche Grüße an alle Mitglieder des RTI-Hörerclubs Ottenau und an Joy Leider in Bettendorf, Luxemburg. Lieber Arnold Heiles, ich habe mich über Post von Ihnen sehr gefreut. Vielen Dank für die beiden Empfangsberichte, die wir mit unserer März-QSL-Karte bestätigen.
Nun zu Ihrer Frage. Der Motorradsport in Türkei wurde 1967 innerhalb des Radsportverbandes vertreten und stand von 1995 bis 2003 unter dem Dach des Automobilsportverbandes. Am 8. August 2003 wurde beschlossen, sich vom Automobilverband zu trennen und eine eigenständige Föderation zu gründen. Am 5. Mai 2004 erlangte sie schließlich ihre administrative und finanzielle Autonomie. Trotz ihres erst 20-jährigen Bestehens ist es ihr gelungen, internationale Organisationen, die weltweit nur in wenigen Ländern durchgeführt werden, nach Türkei zu holen. Sie brachte Athleten hervor, die Weltmeister wurden und Platzierungen unter den ersten drei der Weltrangliste erreichten. Darüber hinaus bot sie die Möglichkeit, weltweit bekannte Rennfahrer, Millionen einheimischer und ausländischer Motorsportfans sowie die internationale Medienwelt für Türkei zu gewinnen. Seit ihrer Gründung organisiert die Föderation nationale und internationale Wettbewerbe in allen Disziplinen des Motorradsports mit großer Sorgfalt und Ordnung. Die Zahl der Rennveranstaltungen im ganzen Land wurde erhöht, wodurch die Verbreitung des Motorradsports landesweit gefördert wurde. Türkei hat insbesondere im Motorradsport international erfolgreiche Athleten hervorgebracht. Unter der Führung von Kenan Sofuoğlu vertreten Namen wie Toprak Razgatlıoğlu, WSBK-Weltmeister 2021, 24 und 25, die Zwillinge Deniz Öncü, Can Öncü und Bahattin Sofuoğlu Türkei auf internationaler Ebene, WSBK, Moto 2, Moto 3 und kämpfen um Spitzenplätze. Neben nationalen Wettbewerben hat sich die Föderation auch international einen Namen gemacht und wurde mit ihren Rennstrecken und Streckenführungen mehrfach ausgezeichnet. Seit 2004 ist sie in vielen Disziplinen im internationalen Kalender vertreten. In den Jahren 2009, 18, 19, 21, 22, 23 und 24 war Türkei Gastgeber der Motocross-Weltmeisterschaft MXGP. Im Jahre 2024 fanden erstmals die Weltmeisterschaft im Schneemotorrad sowie die Hard Enduro-Weltmeisterschaft statt und 2010 wurde die Enduro-Weltmeisterschaft ausgerichtet. Zudem war eines der prestigeträchtigsten Sportereignisse der Welt, die MotoGP, in den Jahren 2005, 6 und 7 in Türkei zu Gast. Im Rahmen des Sporttourismus brachte die FIM, Moto Tour of Nations, Türkei im Jahre 2021 Motorradbegeisterte aus aller Welt in unserem Land zusammen. Neben Kenan Sofuoğlu gehören auch seine Brüder Bahattin und Sinan zu den bedeutenden Namen des Motorradsports in Türkei. Weitere erfolgreiche Motorradsportler aus Türkei sind Salih Yoluç, Can Artam, Jaso Tahincioğlu, Mert Aytu, Rodi Pak, Şakir Şenkalaycı, Süleyman Memnun, Mustafa Kemal Merker, der Wüstenlöwe genannt wurde, kam bei einem Unfall im Jahre 2012 ums Leben. Er gilt als einer der Pioniere des Motorradsports in Türkei. Lieber Arnold Heiles, so viel zu Ihrer Frage zum Motorradsport in Türkei. Lieber Arnold Heiles, die Mitglieder des RTI-Hörerclubs Ottenau freuen sich bestimmt sehr über Ihren Gruß. Dann bedanke ich mich für die Briefmarken aus Luxemburg. Die Briefmarke mit dem Chat Sauvage Wildkatzen hat mir sehr gefallen. Danke. Vielen Dank auch für den leckeren Tee und Kaffee. Ich hoffe, die türkischen Mehlplätzchen haben uns geschmeckt. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße nach Heiner Scheidt in Luxemburg und bleiben Sie gesund, lieber Arnold Heiles. Liebe Hörerfamilie, wir sind jetzt in Häusern und besuchen unseren lieben Freund Christoph Paustian. Ich hoffe, dies ist nicht unser letzter Besuch bei ihm. Unser lieber Freund hat uns zwei Briefe geschickt, einer erfreulich, der andere nicht erfreulich. Er schreibt uns auf der Rückseite der schönen Ansichtskarte schöne Grüße aus dem Schwarzwald. Liebe Ufuk, im Briefkasten ging es unter anderem um den Hinweis zum 45. überregionalen DX-Treffen am 16. Mai in Ottenau. Neues von Balu, Am 21. März gegen 17 Uhr brachte Balu eine leblose Maus in den Garten und schleuderte diese genüsslich durch die Luft. Tags zuvor brachte er eine Maus der Nachbarin in die Wohnung. Gruß Christoph Paustian, TRT Deutsch, 22. März, 18.30 Uhr UTC, Empfänger Retekes, Weltempfänger. Sein zweiter Brief: Liebe Ufuk, es ist soweit. Nach 33 Jahren stelle ich das Kurzwellenhobby endgültig ein. Ich höre dennoch gerne rein als Infoquelle, schreibe aber keine Berichte mehr. Gruß Christoph Paustian. Lieber Christoph Paustian, du gehörst zu den treuen Freunden der deutschen Redaktion. Deine Nachricht hat mich wirklich sehr traurig gemacht. 33 Jahre der Kurzwelle treu bleiben ist achtenswert. Du hast mit deinen Empfangsberichten und Briefen uns stets unterstützt. Du hast immer schöne bunte Sticker auf dein Briefpapier und auf die Briefumschläge geklebt. Deine Briefe konnte ich vom Weiten schon erkennen. Vielen Dank, lieber Christoph. Man muss im Laufe seines Lebens von Zeit zu Zeit wichtige Entscheidungen fällen, privat oder beruflich, wie Heirat, Scheidung, Umzug, neuer Job oder neue Arbeitsstelle und so weiter. Wichtig ist auch, was man in seiner Freizeit macht. Mit Familie und Freunden etwas unternehmen, Sport betreiben, tanzen, Kino, Konzerte oder auch Radio hören. Genauer gesagt, nicht nur Radio hören, sondern Kurzwelle hören. Deine Entscheidung, als Kurzwellenhörer aufzuhören, akzeptiere ich natürlich mit Respekt. Ein Wehmutstropfen ist es für mich, dass du weiterhin Kurzwelle und hoffentlich auch die Stimme Türkis hören willst. Ich fühle mich als Moderatorin der Briefkastensendung und Redaktionsleiterin sehr glücklich, dich als einen Freund und einen treuen Hörer zu haben. Ich wünsche dir von ganzem Herzen alles, alles Gute für die Zukunft, ein schönes, langes Leben voller Glücksmomente, lieber Christoph Paustian. Liebe Grüße an Balu und Häusern und bleibe glücklich und gesund. Liebe Freunde der deutschen Redaktion, wohin geht es jetzt? Nach Gladbeck zu unserem lieben Freund Frank Bresonik. Unser lieber Freund hat uns seinen März-Empfangsbericht geschickt. Er empfing am 9. März unsere Mittagssendung mit Simpur 5x5. Sein Empfänger ist ein Sony ICF SW 7600G mit Teleskopantenne. Unser lieber Freund Frank Bresonik schreibt uns: Meine lieben Freunde der TRT Deutschredaktion, euch allen und euren Familien wünsche ich von ganzem Herzen eine gesegnete Fastenzeit im heiligen Monat Ramadan. Möge Allah euer Fasten und Tun annehmen. Amen. Danke, lieber Frank. Schon mehrmals wurde ich zum Fastenbrechen eingeladen und habe stets ein schmackhaftes Iftar genießen können. Doch der gestrige 10. März 2026 war ein ganz besonderer für mich, der natürlich ebenso im Zeichen der Religion stand. Der Verband für engagierte Zivilgesellschaft in Nordrhein-Westfalen hatte vor vielen Wochen die Internetnutzer dazu eingeladen, mit einer fremden muslimischen Familie einen Iftar-Abend zu verbringen, und da mir der Vorschlag gefiel, meldete ich mich für dieses Projekt an. Nach einer längeren Wartezeit bekam ich schließlich eine in Gladbeck beheimatete Familie zugeteilt. Mit dieser habe ich mich am gestrigen Abend getroffen. Sehr freundlich wurde ich von ihnen bereits am Eingang ihres Hauses begrüßt. Danach kamen wir schnell in einem Dialog, da wir bis zum Fastenbrechen noch ein wenig Zeit hatten. Ich bot der Familie das Du an, das zur Atmosphäre passte und das Beisammensein aufwertete. Die Unterhaltung war sehr facettenreich und interessant. Dadurch lernten wir uns alle immer mehr kennen, sowohl das Gastgeber-Ehepaar und ebenso ihre Tochter mit ihrem Ehemann. Das hatte zur Folge, dass ich mich schon nach einer kurzen Zeit fast wie zu Hause fühlte. Das Iftar an dem reichlich gedeckten Tisch mit zahlreichen Köstlichkeiten aus der türkischen Küche war sehr schmackhaft und ebenfalls die süßen Nachspeisen. Bei einer gemütlichen Teerunde ließen wir den Abend ausklingen, den ich stets in guter Erinnerung behalten werde, da er für mich ein ganz besonderer war. Doch leider hat dieser Monat nicht nur Schönes, da kürzlich mein lieber Patenonkel gestorben ist, der auch mein Lieblingsonkel war. Dieser Verlust ist sehr schmerzlich. Liebe Grüße sendet euch Frank Bresonik. Lieber Frank Bresonik, vielen Dank für deinen Empfangsbericht, den wir mit unserer März-QSL-Karte bestätigen. Ich hoffe, das Motiv gefällt dir. Lieber Frank, es freut mich, dass du mit einer türkischen Familie Iftar genießen konntest. Das Fastenbrechen ist ja immer etwas Besonderes, vor allem wenn man Gäste hat. Man beendet das Fasten entweder mit einer Olive, Dattel und ein Glas Wasser. Dann ist eine Suppe dran, damit der Magen verschont wird. Nach der Suppe legt man eine Pause ein und dann kommt meistens ein Fleischgericht mit Reis oder Bulgur. Meistens ist es auch so, dass der Gast oder die Gäste die Süßspeise mitbringen, also Baklava oder Gulasch oder etwas anderes. Und man trinkt natürlich auch Tee oder Kaffee oder eine Mischung aus verschiedenen Fruchtsäften, was auch sehr, sehr lecker ist. Und das Schönste ist die Unterhaltung am Iftar-Tisch, wie du ja auch geschildert hast. Wenn du immer noch Kontakt zu der türkischen Familie hast, so grüße sie von mir ganz herzlich bitte. Lieber Frank, es tut mir sehr leid, dass du einen lieben Menschen verloren hast. Ich hoffe, dein lieber Onkel ruht in Frieden. Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß mit unseren Sendungen. Liebe Grüße nach Gladbeck und bleib gesund, lieber Frank Presonik. Meine lieben Freunde, jetzt besuchen wir unseren lieben Freund Michael Lindner in Gera. Sage und schreibe, nach circa 40 Tagen haben wir wieder einen Brief mit Empfangsbericht von ihm erhalten. Er hat unsere Abendsendung am 14. März mit Simpo 54444 und einem XH-Data D808 mit Teleskopantenne 60 cm empfangen und er schreibt uns. Liebe Ufuk, apropos Empfangsberichte, da habe ich also mit meinen neuen Motiven voll ins Schwarze getroffen, so wie du dich darüber in der Briefkastensendung geäußert hast. Ja, Volkslieder sind schon etwas ganz Besonderes und auch Emotionales, da sie doch so oft an längst vergangene Zeiten bzw. an die Kindheit erinnern. Heute folgt die Nummer 3, 2026, mit dem Lied »An der Saale, hellem Strande«. Dieses Volkslied hat auch Bezug zu meinem Bundesland Thüringen, da die Saale in Bayern entspringt, durch Thüringen fließt und bei Barbie in Sachsen-Anhalt in die Elbe mündet. Durch Thüringen fließt die Saale etwas über 196 Kilometer und ist damit der längste Fluss im Bundesland. Am romantischsten finde ich den Flussverlauf im Bereich der Saale-Schleife bei Kahla, mit Blick von der Teufelskanzel entlang der steilen Muschelkalkhänge der Saale Horizontale. Nicht zu vergessen die drei Dornburger Schlösser, die hoch auf Muschelkalkfelsen über der Saale thronen. Ein einmaliges Panorama, welches hier der Balkon Thüringens für unvergessene Momente bietet. Diese in der Tat paradiesische Landschaft liegt nur etwa 45 Autominuten von Gera entfernt. Eindrucksvoller ist aber ohne Zweifel die Anreise mit dem Zug oder für Hardliner mit dem Fahrrad. Danach hat man sich den Blick auf die Saale aber auch wirklich verdient. Obwohl ich in Thüringen aufgewachsen bin, mein Heimatland also bestens kenne, fasziniert und überrascht mich meine Heimat immer wieder aufs Neue. Das kann doch nur Heimatliebe pur sein, oder? Glaube mir, liebe Ufuk, dafür bin ich unendlich dankbar. Ja, unsere Urlaubswoche ging wie immer viel zu schnell vorbei. Dieses Mal war es keine Reise zu unseren Kindern und Enkeln in die Dominikanische Republik, sondern ein klassischer Wellnessurlaub im Thermalbad in der kleinen Markt Bad Neu-Albenreuth im Oberpfälzer Wald an der Grenze zur Tschechischen Republik. Das hatten wir schon lange vor, um die kalten Wintertage hinter uns zu lassen, um neue Kräfte zu schöpfen. Jeden Tag genossen wir das warme und heilende Thermalwasser des Sibyllenbades, aber auch etwas Zeit für Wanderungen und kleine Ausflüge in die nähere Umgebung waren eingeplant. Vor einem dieser Ausflüge möchte ich berichten im separat beigelegten Reisebericht. Viel Freude damit! Nun möchte ich ein Thema ansprechen, das durchaus als sensibel betrachtet werden kann. Immer wieder greifen Hörerinnen und Hörer in ihren Beiträgen für den Briefkasten auch politische Aspekte auf. Angesichts der derzeitigen weltpolitischen Lage ist es nachvollziehbar, dass viele Menschen den Wunsch verspüren, ihre Gedanken und Einschätzungen dazu zu äußern. Gleichzeitig wäre es vielleicht hilfreich, wenn wir alle als Freundinnen und Freunde der Briefkastensendung hier ein wenig Zurückhaltung üben. So kann verhindert werden, dass unsere gemeinsame Lieblingssendung unbeabsichtigt zu einer politischen Diskussionsplattform wird. Bitte versteht diesen Hinweis nicht falsch. Es geht keineswegs darum, Meinungen oder persönliche Sichtweisen in Frage zu stellen. Vielmehr liegt mir am Herzen, dass unser Hörerbriefkasten weiterhin ein Raum bleibt, der vor allem den freundschaftlichen Austausch, gemeinsame Interessen und die verbindende Leidenschaft für unser Hobby in den Mittelpunkt stellt. Auf diese Weise kann die Sendung auch künftig eine angenehme, offene und verbindende Atmosphäre für alle Beteiligten bewahren. So, das war's wieder einmal aus dem thüringischen Gera. Hier hat der Frühling ganz eindeutig das Kommando übernommen. Zwar sind die Nächte noch etwas frisch, manchmal auch richtig kalt. Da zieht man die Decke lieber noch bis zu den Ohren. Aber tagsüber meint es die Sonne schon richtig gut mit uns und wärmt ganz angenehm. Das erste Sonnenbad habe ich schon genossen. Super. Im Garten scheint inzwischen regelrecht Ausnahmezustand zu herrschen. Die Frühblüher stehen überall in voller Blüte und benehmen sich, als hätten sie sich heimlich zu einer bunten Frühlingsparty verabredet. Tulpen, Narzissten und Co. strahlen um die Wette, als gäbe es einen Wettbewerb um die schönste Blüte. Da erwachen natürlich auch die eigenen Lebensgeister wieder aus dem Winterschlaf. Man atmet tief durch und merkt, der Frühling ist da. Und mit ihm verwandelt sich unser Garten ganz langsam wieder in unser persönliches kleines Paradies, inklusive guter Laune, Vogelgezwitscher und der leisen Hoffnung, dass der Rasenmäher noch ein paar Tage Urlaub hat. Jetzt kommt das Türkische, sevgili Ufuk, liebe Ufuk, sana bol bol bahar güneşi ve sadık dinleyicilerinle birlikte çokça neşe diliyorum, mektup arkadaşın Michael. Also, liebe Ufuk, dir wünsche ich viel Frühlingssonne und mit deinen treuen Hörern viel Freude, dein Brieffreund Michael. Lieber Michael Lindner, vielen Dank für den Empfangsbericht, den wir mit unserer März-QSL-Karte bestätigen. Ich hoffe, das Motiv gefällt dir. Lieber Michael, vielen Dank für deinen schönen Reisebericht. Liebe Freunde, die Highlights des Bad Neu-Albenreuth-Urlaubs der lieben Ute und des lieben Michael waren das Geozentrum an der kontinentalen Tiefbohrung in Windisch-Eschenbach, der höchste Landbohrturm der Welt, die Burgruine Waldeck unweit von Kemnath auf dem Schlossberg mitten im Oberpfälzerwald sowie der Mugelbach-Wasserfall in der Nähe von Bad Neu-Albenreuth am Mugelbach im Wald. Liebe Freunde, auf der Rückseite der Ansichtskarte Bad Neu-Albenreuth schreibt der liebe Michael: Herzlichen Dank für die beiden QSL-Motive Februar und Oktober 2025, die jetzt meine Serie komplett machen. Die Januar-QSL 2026 ist ja total romantisch. Eine wirklich tolle alte Burg, wie aus einem alten Märchen. Warst du da schon, liebe Ufuk? Lieber Michael, die Silkalle oder Silburg in der Schwarzmeerregion habe ich nicht besucht, aber in der Briefkastensendung am 12. und 15. März habe ich Informationen zur Silkalle gegeben, auf Nachfrage von Volker Wilschrei. Danke, lieber Volker. Vielen Dank auch für deine QSL-Karte an der Saale Hellem Strande. Ich habe im Internet mir natürlich dieses schöne deutsche Volkslied angehört. Dieser Wanderer muss wohl sehr glücklich gewesen sein. Lieber Michael, ich bedanke mich auch für deinen Kommentar zu politischen Meinungen in der Hörerfamilie der deutschen Redaktion. Lieber Michael, auf dem Briefumschlag war die Wuppertaler Schwebebahn zu sehen. War's für eine große Freude für mich. Dankeschön. Und unsere nächste Unterhaltung findet bei euch im schönen Garten statt, liebe Ute und lieber Michael, da du ja, lieber Michael, so von eurem Garten geschwärmt hast. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß mit unseren Sendungen, liebe Grüße nach Gera und bleibt gesund, liebe Ute und lieber Michael Lindner. Liebe Freunde der deutschen Redaktion, heute wollen wir auch unseren lieben Freund Volker Wilschrei in Dillingen besuchen. Unser lieber Freund hat uns wieder 5 Empfangsberichte und den folgenden Brief geschickt. Merhaba, liebe Ufuk. Wie schnell doch die Zeit vergeht. Kaum habe ich meine monatlichen Empfangsberichte geschickt, schon sind wieder 5 Wochen vergangen. Hoffe, es geht dir gut, vor allem gesundheitlich. Vielen Dank für weiterhin interessante Programme und danken möchte ich dir auch für die sehr ausführliche und interessante Antwort auf meine Frage nach der Burg von Silkalle in der Briefkastensendung vom 12. März. Im letzten Monat haben wir unsere erste Bustagesreise für dieses Jahr unternommen. Dieses Mal konnte Maries Gott sei Dank mitfahren. Die Fahrt stand unter dem Motto Paradiesgarten Oberrhein und führte zuerst nach Freiburg im Schwarzwald. Von dort aus ging es ins Elsass im benachbarten Frankreich. Der nächste Halt war in Neuf-Brisach mit der wohl am besten erhaltenen Festungsanlage von Vauban, dem berühmten Baumeister Ludwig dem 14. Schließlich besuchten wir noch das mittelalterliche Städtchen Bergheim, an der elsässischen Weinstraße gelegen. Ein Reisebericht, versehen mit vielen Fotos, ist beigelegt, sodass du in Gedanken ein bisschen mitreisen kannst. Eine Frage habe ich heute auch zur türkischen Sprache. Gibt es viele Dialekte und kann man vom Dialekt her erkennen, woher der Gegenüber kommt? In Deutschland gibt es wirklich viele Dialekte, die sehr unterschiedlich sind, so sehr, dass man wirklich nicht alles versteht, was der andere sagt. Manchmal gibt es schon Sprachunterschiede zwischen Orten, die nur wenige Kilometer voneinander entfernt liegen. Hier meine heutigen Empfangsberichte 1646 bis 50. Empfänger Sony ICF SW 7600G mit Sony Aktiv Antenne ANLP1. Empfang am 12. März, 2. und 9. April um 11.30 Uhr UTC SIMPO 44343. 19. März SIMPO 33232. Und 26. März wieder die Mittagssendung mit SIMPO 54444. Soweit meine Empfangsberichte über eine QSL-Karte, würde ich mich freuen. Damit verbleibe ich mit lieben Grüßen auch von Maries und Nadine. Dein Volker. Lieber Volker Wilschrey, vielen Dank für die 5 Empfangsberichte, die wir mit unseren März- und April-QSL-Karten bestätigen. Es freut mich, dass du und die liebe Maries wieder eine schöne Reise unternehmen konntet. Liebe Freunde, Maries und Volker Wilschrey unternahmen am Samstag, 28. März, eine Tagesfahrt unter dem Titel Paradiesgarten Oberrhein, Entdeckungstour zwischen Schwarzwald und Vogelsen, die nach Freiburg im Breisgau, Schwarzwald, sowie zur Festungsstadt Neuf-Brisach und dem mittelalterlichen Städtchen Bergheim im Elsass führte. Die liebe Maries und der liebe Volker besuchten Freiburg, die bis 1952 Landeshauptstadt von Baden war. Unsere Lieben bewunderten in Freiburg Gebäude aus allen Epochen der Stadtgeschichte. Highlights waren Münsterplatz, Bächle, Martinstor, das historische Kaufhaus, Fischerau, Markthalle, Martisbräu, wo sie leckeres Schäufele mit dem leckeren Bier Freiburger im Martinsbräu genossen haben. Natürlich wurden auch weitere Sehenswürdigkeiten nicht verpasst. Liebe Maries, lieber Volker, ich hätte den leckeren Freiburger gerne mit euch getrunken. Naja, im Gedanken tut man das ja auch. Lieber Volker, nun zu deiner Frage zur türkischen Sprache. Das Türkische verfügt über reiche Dialekte und Sprachvarianten, die sich über ein sehr großes geografisches Gebiet erstrecken und in Gruppen wie Oghusisch, Kipçakisch und Karlukisch unterteilt werden. Zu den am weitesten verbreiteten gehören das Türkiye-Türkische, aserbaidschanische, turkmenische, usbekische, kasachische und kirgisische Türkisch. Darüber hinaus existieren entferntere Sprachzweige wie Chuwaschisch und Jakutisch sowie Gemeinschaftssprachen wie Tatarisch, Baschkirisch und Gagausisch. Unter als, also Mundart, versteht man im Türkischen lokale Sprechweisen, die innerhalb eines Landes in verschiedenen Siedlungsgebieten, Dorf, Kreis, Provinz durch Unterschiede in Lautung und Aussprache entstehen. Diese Varianten, die sich von der Schriftsprache unterscheiden, drücken beispielsweise die charakteristischen Aussprachen von Wörtern in Regionen wie dem Schwarzen Meer, der Ägäis oder Thrakien aus und sind meist auf kleine geografische Gebiete beschränkt. Die Istanbuler Mundart bildet die Grundlage der Standardsprache, Hochsprache des Türkiye-Türkischen. Als bezeichnet außerdem lautliche und artikulatorische Veränderungen innerhalb einer Sprachvariante. Es ist die Bezeichnung für Sprechweisen, die sich hinsichtlich der Aussprache von Wörtern in verschiedenen Regionen, Provinzen oder Bezirken eines Landes unterscheiden. Mit einem anderen Begriff kann Ars auch als Akzent erklärt werden. So wird im ägäischen Dialekt beispielsweise statt biliyorum, also ich weiß, die Form biliyom verwendet. Dialekte, Şiveler, sind Sprachzweige, die sich zu einem bestimmten Zeitpunkt von einer Sprache abgespalten haben. Sie werden oft mit Ars verwechselt, doch bezeichnet Ars die Variationen einer Sprache innerhalb desselben Landes, während Şive sich auf Sprachformen bezieht, die sich in voneinander stärker isolierten Gebieten, etwa in unterschiedlichen Ländern, entwickelt und verändert haben. Eine Mundart ist somit die für eine bestimmte Region oder ethnische Gruppe typische Verwendungsweise einer Sprache. Beispiele hierfür sind das Sprechen des Türkischen im Schwarzmeer, Rumelien oder Konya-Dialekt, Ein Akzent hingegen beschreibt das Sprecher einer Fremdsprache die Betonung, Phonetik und Aussprache dieser Sprache an ihre eigene Muttersprache anlehnen. Spricht also ein Amerikaner Türkisch, spricht man von einem amerikanischen Akzent und spricht ein Türke Englisch von einem türkischen Akzent. Lieber Volker, liebe Freunde, also wenn eine Person aus der Schwarzmeerregion zu schnell diese lokale Sprache spricht, kann es vorkommen, dass ich diese Person nicht verstehen kann. Auch in meiner Geburtsstadt Gaziantep spricht man ein schönes Türkisch, will ich mal sagen, das mir sehr gefällt. Ja, also es gibt unterschiedliche Dialekte und es könnte sein, dass der eine, zum Beispiel aus der Schwarzmeerregion, die Person in Südostanatolien schwer verstehen kann. Lieber Volker, so viel zu deiner Frage. Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß mit der Kurzwelle. Liebe Grüße an die liebe Maries und Nadine und nach Dielingen. Und bleib gesund, lieber Volker Wilschrei. Meine lieben Freunde, weitere Post haben wir erhalten von Claudia Buchner in Fürth, Christoph Thomas in Harrislee, Hans-Werner Lullicke in Hedehusene, Dänemark, Peter Richard in Bassum und Franz Schanzer in Niederschrems, Österreich. Ja, und damit will ich mich für diese Woche von Ihnen verabschieden. Wünsche allen Freunden der Stimme Türkiyes alles, alles Gute und Gesundheit und einen störungsfreien Empfang. Bis zur nächsten Briefkastensendung am nächsten Donnerstag um die gleiche Zeit und auf der gleichen Frequenz mit Ihnen allen zusammen hoffentlich. Vergessen Sie nicht, liebe Freunde, die Briefkastensendung wird am Sonntag wiederholt. Die Sendung wurde von Ufuk Getsche moderiert. Ich sage Tschüss und auf Wiederhören und Hoşça kalın. Unser Briefkasten.
Aslında bir tek sen gülün. geçmişi gömdüm.
Tagebuch Palästina.
In den meisten Teilen der Welt prägen Kinder die Spielzeuge in ihren Händen. Diese sind vor allem altersgerechte Spielzeuge, Märchenbücher oder Buntstifte. Doch in Palästina wurde eine Generation durch eine harte, kantige und kalte Realität in ihren Händen geprägt, durch den Stein. Denn in Palästina ist Kindheit nicht nur eine biologische Phase des Heranwachsens. Hier bedeutet Kindheit in ihrer reinsten Form Zeugnis abzulegen, vom Verlieren, vom Warten, von einer Stille, die manchmal Monate andauert und oft von Abschieden zur ungünstigsten Zeit. Heute sprechen wir über jene einzigartige Epoche, in der Kindheit und Widerstand untrennbar miteinander verwoben sind und das Spielen zu einem Kampf ums Dasein wird, die Intifada. Das heißt, wir erzählen nicht nur eine kollektive Auflehnung eines Volkes, sondern auch von der Geschichte einer vorzeitig erwachsen werdenden Generation, die die Schulbänke verlassen und auf die Straßen gehen musste. Jener kalte Dezember des Jahres 1987, als im Flüchtlingslager Jabalia im Gazastreifen der erste Funke entfachte und sich wie ein Feuer auf Straßen, Viertel und Städte ausbreitete, sah die Welt ein Bild, das sie noch nie zuvor gesehen hatte. Auf der einen Seite standen schwere Waffen, Panzer und eine geordnete Armee. Doch auf der anderen Seite waren keine Militärstrategien, sondern Kinder, die ihre Schultaschen beiseite gelegt und ihre Schleuder ergriffen hatten. Die Luft war nicht mehr vom Salz des Mittelmeers oder vom Duft der Zitrusbäume erfüllt. In den Straßen lag der schwere Geruch von Schießpulver, der schwarze Rauch brennender Reifen und einer großen Trauer. In dieser Atmosphäre wurde die Stein-Intifada geboren. Für ein Kind war der Stein auf dem Boden nicht nur ein Mittel zur Verteidigung. Dieser Stein war die Stimme einer gestohlenen Zukunft, ein Protest, herausgerissen aus dem Garten eines zerstörten Hauses, der schlichteste und ehrlichste Schrei einer unvollendeten Kindheit. In jener Zeit befanden sich in den Taschen palästinensischer Kinder nicht nur Murmeln, sondern auch Zwiebel gegen Tränengas und Steine mit genau dem richtigen Gewicht, um sie schnell vom Boden aufheben zu können. Das waren keine Spielzeugteile, sondern das Leben selbst. In den Jahren der Intifada leerten sich die Spielplätze allmählich. Die Schaukeln rosteten. Die Rutschen blieben verlassen. Doch die Kinder hörten nicht auf zu spielen. Nur die Regeln und das Spielfeld änderte sich. Die Spielplätze waren nicht länger weiter Parks, sondern labyrinthartige enge Gassen und die Schatten hoher Gebäude. Verstecken war nicht mehr bloß ein Spiel, sondern eine Strategie des Überlebens geworden. An der Straßenecke den Atem anzuhalten bedeutete, auf das Vorbeifahren eines Militärfahrzeuges zu warten. Für ein palästinensisches Kind bedeutete Fangen, sich heil aus dem riesigen Schatten eines Panzers zu lösen und die andere Straßenseite zu erreichen. Sie konnten ihre Kindheit nicht leben. Sie verwandelten ihre Kindheit in eine Festung des Widerstands. Sie wuchsen nicht mit der Last auf ihren Schultern, sie wurden direkt
im Herzen dieser Last geboren. Über ihren Schuluniformen trugen sie eine unsichtbare, aber unerschütterliche Rüstung, den Geist des Widerstands. Und dieser Widerstand galt nicht nur der Verteidigung eines Stück Lands, sondern im Menschbleiben unter Belagerung, dem Bewahren von Identität und Würde in den engen Straßen. Im Jahr 2000 erstarrte die Welt erneut vor den Bildschirmen. Ein Vater, an eine Wand gedrängt, und hinter ihm ein kleiner, vor Angst zitternder Körper, Mohammed al-Dura. Diese paar Minuten waren nicht nur einfach Bilder, sondern zeigten auch das Ende eines Kinderlebens. Er zeigte den großen Bruch in der Seele einer ganzen Generation. Die darauffolgende zweite Intifada war härter, dunkler als die erste. Auf den Straßen war nicht mehr nur das Aufschlagen von Stein auf Asphalt zu hören, sondern die Geräusche schwerer und zerstörerischer Explosionen. Doch in all dieser Dunkelheit blieb eines unverändert: die unerschütterliche, kaum in Worte zu fassende Entschlossenheit in den Augen der Kinder. In Palästina ein Kind zu sein bedeutete, jeden Morgen beim Verlassen des Hauses, auf dem Weg zur Schule oder zu einem Laden den Blick der Mutter eine Sekunde länger festzuhalten als sonst. Vielleicht bedeutete es auch die traurigste, wortloseste Form des Abschiedes, auswendig zu lernen, noch bevor man die Buchstaben des Alphabets zusammenfügen kann. Jedes Kind, das am Abend nach Hause zurückkehrte, war ein kleines Wunder für diese Geografie. Die Intifada war nicht nur ein Aufstand, sie war ein gewaltiger Prozess der Identitätsbildung. Das aufrechte Auftreten dieser stille, aber unerschütterliche Widerstand, der heute weltweit mit Palästina verbunden wird. Es ist das Erbe jener Kinder, die in den staubigen Straßen der 80er und 2000er Jahre mit Steinen in ihren Händen aufwuchsen. Sie schoben ihre Kindheit nicht beiseite, im Gegenteil. Sie vertrauten sie als Garantie der Zukunft an. Sie vertrauten sie als Garantie der Zukunft an. Die Hoffnung, die sie mit kindlicher Reinheit an das Gummi einer Schleuder banden, schleuderten sie weit über die dunkelsten Tage hinaus. Denn wenn ein Kind einen Stein in der Hand hält, ist es nicht nur Wut. Es ist der Wunsch, in dieser Erde Wurzeln zu schlagen. In dem Moment, in dem der Stein die Schleuder verlässt, ist er nicht länger ein Stück Fels. Er wird zum Gedächtnis eines Volkes, das sagt: Ich bin hier. In der kommenden Woche werden wir der Stimme dieses Widerstands lauschen, die von den Straßen über Grenzen hinaushallt. Wir werden in die Welt der Künstler eintreten, die ihre Stifte in Stellungen, ihre Worte in Verteidigungslinien und ihre Pinsel in Fahnen der Freiheit verwandeln. Denn die Geschichte Palästinas lebt nicht nur in Steinen auf den Straßen weiter, sondern auch in Gedichten, Liedern und auf der Leinwand.
Tagebuch Palästina.
Somit geht die deutschsprachige Sendung von TRT zu Ende. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Gepleyer, Türkiye'nin ses radyosu. Gepleyer